Gegenströmung. Querdenker erleben.
Hola, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, moin moin und ahoi zu einer neuen Ausgabe von Gegenströmung, Querdenker erleben. Mein Name ist Michael Grant und heute bin ich in Eimsbüttel unterwegs bei einer kleinen, recht fein, aber dennoch international anerkannten Organisation, namentlich Deep Wave. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Uno Groß. Er ist Meeresbiologe und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und dass er sich die Zeit genommen hat. Moin, moin, Uno.
Ja, moin, grüß dich.
Uno, Deep Wave habe ich jetzt gerade eben schon genannt, ist ein Verein, mittlerweile auch mit dem Zusatz die Meeresschutzorganisation. Was genau ist Deep Wave und was machen Sie?
Also Deep Wave, die Meeresschutzorganisation, hat sich vor 13 Jahren gegründet. Ich bin selber Meeresbiologe, Wissenschaftsjournalist, Umweltjournalist und die Idee der Gründung dieses ehrenamtlichen Vereins mit Mitstreitern war, das Bewusstsein für die Ozeane in die Öffentlichkeit zu bringen. Ozeane, das klingt erstmal weit weg für die meisten und so ist es auch. Wir denken nicht darüber nach, wie wir mit den Weltmeeren umgehen. Wir hören zwar in den Zeitungen, was über Überfischung angeht oder Umweltverschmutzung, Ölkatastrophen und dergleichen, aber uns ist dieser Lebensraum ein bisschen fremd und tagtäglich findet aber sehr viel dort statt. Auch in der Wissenschaft wird ja untersucht, wie funktioniert dieser Planet Wasser, der Planet Ozean eigentlich, welche Rolle spielen die Ozeane für unser Überleben. All diese Fragen mehr in das Bewusstsein zu bringen, das war die Ursprungsidee von Deep Wave. Wir haben uns dann hinaus gewagt mit verschiedenen Projekten in den letzten Jahren und das Thema im Grunde genommen auf allen Ebenen angepackt. Also wie kriegen wir Menschen dazu, sich für die Meere zu begeistern? Wie kriegt man die Menschen dazu, darüber nachzudenken, wie man zum Beispiel, welche Fische man isst, wie man konsumiert, was wir zu tun haben sozusagen an Land mit dem Meer? Und wir haben uns dann eben halt auch schon immer mehr in politische Prozesse eingemischt, in Berlin, Brüssel und auch international, um diesen Meeresschutzgedanken voranzubringen.
Unabhängig davon, was jetzt alles gleich noch kommt, ist es eine super sinnvolle Sache in meinen Augen und wird in seiner Relevanz deutlich verkannt, wobei man sagen muss, dass das Thema Ozeane und auch Meeresbiologie immer mehr auf dem Vormarsch ist in den letzten Jahren tatsächlich. Immer mehr kritische Meinungen werden da bekannt und auch immer mehr Dokumentation in den Nachrichten, in den Medien. Aber vielleicht erstmal dazu, Uno, wie kommt man denn dazu, so eine Vereinigung zu gründen? Gut, Hamburg ist jetzt vielleicht nicht der schlechteste Standort, weil wir haben schon so einen gewissen Seebezug mit der Elbe und Ähnlichem. Aber wie kommt man dazu? Und vor allem, du sagtest auch, du bist Meeresbiologe. Was muss dann einem losgetreten werden, zu sagen, okay, man macht genau das, statt irgendwie Richtung Antarktis zu fahren und da ein bisschen die Pinguine zu beobachten?
Ja, das ist interessant. Also der Weg irgendwie zu diesem Ozeanadvokaten, wie ich mich immer nenne, also Anwalt der Meere, der war natürlich lang. Ich bin erstmal jemand von der Küste, ich komme aus Cuxhaven und ich erinnere mich, dass ich so mit 10, 12 Jahren irgendwie dort an der Elbmündung stand irgendwie und Schollen und Plattfische geangelt habe. Und zu dieser damaligen Zeit, das war also in den 70ern, Schwarz-Weiß-Fernsehen gab es noch und ich weiß nicht was, da waren wir Jungs irgendwie halt auch immer so inspiriert von Jimmick irgendwie im Fernsehen oder eben, und das war mein Held, war dann Hans Hass, das war dieser Taucher aus Österreich, der unterwegs war, Vorträge hielt.
Moment, das war quasi der Crocodile Hunter von damals
sozusagen. Genau, also es sind ja die klassischen Namen, so Hans Hass irgendwie oder Jacques Cousteau. Aber Hans Hass hatte damals so ein Sammelbuch, irgendwie Vorstoß in die Tiefe hieß das. Und das gab es bei so einer Tankstelle, Oral-Tankstelle, wo man dann irgendwie Bilder kriegte. Also es war echt sensationell. Und dann sah man dann die ersten Fotos vom Hammerhai oder Korallen und dergleichen. Und
kann so. Das sein, dass es so eine Serie war? Ich meine, so ein Sammelbilderalbum schon mal gesehen zu haben über Afrika mit Giraffen und Elefanten. Ich glaube, was auch von Tankstellen.
So solche Bilder irgendwie kommen dann einfach in den Kopf irgendwie und dann denkt man, ach, wenn ich groß werde, dann werde ich nicht Feuerwehrmann, sondern werde ich irgendwie Taucher oder dergleichen. Und dann war der Wechsel nach Hamburg. Ich habe dann hier tatsächlich auch Abitur und studiert und das Studium war dann auch Biologie, hat mich also fasziniert. Und dann ist es so wirklich gekommen, dass ich in dem Bereich biologische Ozeanographie, nennt sich das, in dem Fachbereich dann tätig werden konnte. Das ist also mit Schiffen hinausfahren, mit den großen Forschungsschiffen, Meteor oder Sonne, sind wir dann auf Expeditionen gefahren, raus in den Ozean. Und was sind da die Bedingungen? Man darf nicht seekrank werden. Und ich habe irgend so einen Piraten in meinem Vorfahren aus Norwegen. Insofern wurde ich absolut nicht seekrank, selbst bei Sturm, wo irgendwie selbst der Kapitän nicht mehr fahren wollte, so ungefähr. Hat mir nichts ausgemacht, irgendwie auch beim Dreck irgendwie vom Matsch irgendwie auf dem Deck zu stehen in der Dunkelheit und Fische zu zählen. Oder ich finde, also das ist wirklich abenteuerlich, irgendwie so das draußen im Meer irgendwie mit diesen Urgewalten da irgendwie biologisch und als Forscher tätig zu sein, das hat super viel Spaß gemacht. Und das Studium ging dann auch weiter in die Richtung, dass ich dann zum Spezialisten wurde für Einzeller der Tiefsee. Und Foraminiferen heißen die, so Kammerlinge, die kommen also überall vor. Ich saß dann später, ich habe dann in Tübingen promoviert und Hamburg, saß dann im Kühllabor, hatte da so mein Mikroskop und habe dann mir Sandproben, die ich selber genommen hatte, also irgendwo aus dem Mittelmeer oder Tiefsee-Mittelmeer oder aus dem Indischen Ozean oder aus dem Atlantik irgendwie dann die angeguckt, eben halt im Kühlraum ganz alleine auf der Suche nach Aliens oder so, was auch immer da unten irgendwie ist. Und wurde dann dieser Spezialist dafür. In diesem Wissenschaftsbau des Elfenbeinturms der Wissenschaft war ich dann einer der Kenner dieser Materie und man hat dann weltweit seine Freunde und wie Kollegen, die sitzen dann in Japan oder in Amerika oder England. Und dann diskutiert man einfach im Fachchinesisch sozusagen der Biologie über diese Tiere, wie leben sie sich, wie verhalten sie sich, wie wichtig sind sie für das Ökosystem und so. Das hat also wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Moment, vielleicht dazu einmal, was war denn dein Promotionsthema?
Also Thema war die Autökologie, also sozusagen die individuelle Ökologie von einzelnen Arten und die Bioturbationsleistung von bentischen Tiefseeforaminiferen. Also bentische, auf dem Boden lebenden Einzellern der Tiefsee. Das war das Thema, irgendwie ungefähr 300 Seiten, langes, dickes Buch geworden nach 5 Jahren Arbeit. Und das wird immer noch zitiert. Ich kriege also jetzt ResearchGate, das ist so das, die Plattform, wo man dann die Sachen sich angucken kann, immer noch Anfragen. Und das ist natürlich ganz spannend, also wie gesagt, den ganzen Prozess der Wissenschaft einmal mitgemacht zu haben. Ich habe das auch genossen. Dann war es aber und ist natürlich auch so beruflich, manchmal ist dann so ein Knick dann da, wie ich wollte dann nicht wechseln, aus Hamburg nicht raus und dann war auch, ist es schwierig. In der Wissenschaft kann man dann ja im Grunde Museumsdirektor werden oder man wird Professor, aber das wollte ich irgendwie nicht. Und ich habe dann gewechselt den Job. Ein zweiter Job war dann über die Meere zu schreiben. Das heißt, genau über diese Lebensform, all diese Informationen, die ich über die Ozeane mitbekommen. Das ist so gekommen, dass ich war dann auch mit Forschungstaucher, war da unterwegs als Taucher und dann habe ich irgendwelchen Leuten mal erklärt, wusstet ihr eigentlich zum Beispiel, dass der Klimawandel dazu führt, dass es bald keine Korallenriffe mehr gibt? Und dann waren die von den Fotos, die man dann mitbringt, vom Tauchen natürlich, und was, wie, das gibt es bald nicht mehr, das kann ja nicht sein. Und dieses Vermitteln eigentlich von den Gefahren, irgendwie von dem Verlust vielleicht auch irgendwie dieses Ozeanlebensraums und all ihrer Tiere, das habe ich dann gedacht, ja, das, wieso wissen die das nicht? Also ich weiß, dass das so ist, das ist doch klar. Also Klimawandel, ne, wie die Gletscher schmelzen oder es kann nicht so weitergehen mit diesem mit dem Raubbau an der Natur. Das muss ich eigentlich mal den anderen Leuten so vermitteln. Dann habe ich angefangen, eben halt journalistisch tätig zu werden. Es gab so Miumi, so einen Blog und so, was Vorstufe von Xing. Damals irgendwie in diesen Netzwerken mich dann getummelt, die es im Internet dann gab. Und dann habe ich gedacht, kamen auch Kollegen, andere Naturschützer und sagten, nein, das fehlt doch eigentlich irgendwie. Da müsste man eine Plattform schaffen im Internet irgendwie. Und so flugs war die Gründung dieses Vereins Deep Waves dann da.
Cool, spannend, super spannend. Vielleicht jetzt zu Deep Wave. Erstmal vorweg, wie kommt man zu dem Logo? Ich habe das schon gesehen, das ist der Löcher, die Löcherkrake mit der Weltkugel quasi als Kopf. Wie kommt man dazu und warum genau dieses Tierchen, weil es so besonders ist?
In der Tat, das ist ein besonderes Tier, also dieser Triboctopus, also ist ein achtarmiger Mollusk, also Weichtier, ein Krake.
Und Weichtier kennt, muss man sagen, ist ohne Skelett.
Ist ohne Skelett, genau. Also, na gut, was man ja so als Pulpo oder Tintenfische allgemein bezeichnet. Und normalerweise leben die auf dem Boden, also im Meeresboden. Aber dieses Tier hat sich daran angepasst, im offenen Ozean zu leben. Also es ist eines der wenigen Tiere, die im offenen Ozean, sag ich mal, nicht vorkommen, aber permanent leben. Und man weiß gar nicht viel über dieses Tier. Und eins der Bilder war von einem Biologen, Peter Wirz, irgendwie in den Azoren, hat er ein Foto gemacht von einem dieser Löcherkraken im Hafenbecken, weil, wie gesagt, die sind ja recht selten. Und wenn man da sich das anguckt, dieses Originalfoto, sieht wirklich so aus, als wenn hinten so wie so die blaue Murmel, diese Weltkugel, da sich wieder schimmert irgendwie in dem Mantelsack dort. Und das war so diese Verbindung von Krake und Erdkugel, das dann grafisch umgesetzt worden ist von der Illustratorin, von Anna Mandel. Und wir elaborieren dann irgendwie noch ein bisschen an dem Logo jetzt. Aber ich finde das auch ganz gut. Irgendwie Kraken sind sowieso ein Spezialgebiet von mir. Aber oft ist die Krake ist ja auch diejenige, die auf der Schatztour sitzt. Ich weiß nicht,
stimmt,
man so Donald Duck irgendwie, Mickey Mouse und so weiter liest, irgendwie, dann ist es diese Kraken. Meine, heute spricht man...
Lila tatsächlich in der Regel immer, glaube ich.
Genau. Oder es gibt die Immobilienkrake, ne? Irgendwie so. Oder gibt es noch die Daten. Datenkrake, wieder ganz aktuell. Also ich habe da so eine Sammlung irgendwie von verschiedensten Titelblättern. Also ich finde das immer wieder, diese Ikone von irgendwie, einerseits ist es ein bisschen böswillig irgendwie, manchmal, wie gesagt, wenn man an Datenkraken denkt, aber man kann das auch umdrehen, das ist ja auch die bewahrt etwas, sie schützt eigentlich was irgendwie. Also sie mit ihren Armen, sie sammelt und bewahrt, also wie gesagt, den Schatz und behütet den und so passt das eigentlich ganz gut mit diesem Tier. Wir haben uns dann, hießen im Übrigen mal die Initiative zum Schutz der Hoch- und Tiefsee. Also man merkt schon irgendwie, das war jetzt nicht geplant, also dass wir jetzt so eine international irgendwie anerkannte NGO, also Nichtregierungsorganisation sind, Das ist alles so gekommen, irgendwie alles von der Seite her. Aber deswegen auch so ein wirklich sperriger Name, den hatte ich mir damals ausgedacht, irgendwie in dem Sinne, dass die Leute denken ans Wattenmeer, da wo sie am Strand sitzen und so, so weit gucken sie noch, irgendwie, aber diese Hochsee, also das, was weit draußen ist, immerhin ja 60% der Erdkugel ist bedeckt mit dieser Hochsee. Oder auch sogar die Tiefsee, also da, wo es dunkel ist, irgendwie weit, noch weiter weg eigentlich. Das kennen die Leute nicht. Und das hatte ich dann gedacht, das packen wir jetzt einfach mal in den Namen dieses Vereins mit hinein. Irgendwie dann lernen die Leute was. Aber es ist leider ein bisschen zu kompliziert. Und deswegen heißen wir heute nicht mehr Initiative zum Schutz der Hoch- und Tiefsee. Wir tun es natürlich, aber wir heißen die Meeresschutzorganisation. Das ist ein bisschen einfacher.
Ja, Deep Wave. Man muss dazu sagen, es ist nicht nur so, dass ich glaube, viele die Tiefsee gar nicht kennen. Sogar die Forschung kennt die Tiefsee gar nicht richtig, habe ich nämlich gesehen. Denn angeblich die Tiefsee größter Lebensraum auf dem Planeten und man vermutet noch, mehr als 10 Millionen unentdeckte Arten behausen diesen Lebensraum. Wahnsinn, oder? Also eigentlich kennen wir nichts, scheinbar. Wir können nur erahnen.
Das ist wahr. Allerdings hat sich da auch viel getan. Also wir können ja ahnen, jeden Tag werden auch neue Tierarten dort gefunden. Es gab ja auch mal ein großes Projekt, das ist Volkszählung im Meer. Das war so ein 10-Jahres Forschungsprojekt. Und wenn man dann jetzt mit dem Schiff hinausfährt, sagen wir mal irgendwie so Richtung Antarktis, Polarmeer, und man versucht mit einem Netz vom Meeresboden so in der Tiefsee, 3-4 Kilometer tief immerhin, und man sammelt dann mal irgendwie alle Tiere auf, die da unten leben, dann sind da jede Menge neue Tierarten dabei. Also in diesem Volkszählungsprojekt allein in der Polarwelt hat man 5000 neue Arten gefunden innerhalb dieses Projektstadiums. Und wenn man jetzt dann nochmal hineinguckt in die verschiedensten Größenordnungen, dann kommen da jede Menge viele Kleintiere natürlich hinzu, und wenn man noch Bakterien hinzunimmt und Einzeller und so, dann kommt man auf diese gewaltige Artenzahl von mindestens 10 Millionen. Also wir kennen so als Wissenschaftler ungefähr so eine 250.000, 300.000 sind also wissenschaftlich beschrieben, ja, aber in Datenbanken vorhanden, dann kann man gucken, ist es das, ist es nicht irgendwie, aber wahnsinnig viel wird da noch zu entdecken sein, das ist richtig. Ja. Und vielleicht nochmal in der Dimension, dass man, weil du das gerade gesagt hast, ja, wir denken immer so, wir sind Luftmenschen, wir haben die Wälder und die Berge, und aber das ist wirklich nur ein Viertel der Erdoberfläche ist Land, und da ist es auch eine relativ dünne Fläche, also ne, irgendwie was auf quasi, na, sagen wir, bis 100 Meter hoch geht, irgendwie, das ist der Luftraum, wo Tiere und Pflanzen und Insekten und so weiter vorkommen. Die Tiefsee ist anders, die ist ein dreidimensionaler Raum, also das heißt, diese 60% der Erde sind eben halt mit Wasser bedeckt, tief, dreidimensional, bis eben halt 11 Kilometer Tiefe in dem einen Graben, die tiefste Stelle auf der Erde, im Hartal. Irgendwie, da kann man sich also vorstellen, das ist ein riesiger Raum, einfach vom Volumen her. Und der ist eben halt seit Urzeiten Brut, wie soll man, Städte von Arten, die sich dort entwickeln können. Dort hat die Evolution angefangen, an den schwarzen Rauchern vermutlich haben sich die ersten Lebewesen überhaupt entwickelt und so weiter. Und seit Milliarden Jahren ist das im Grunde, oder hundert von Millionen Jahren, ist das eigentlich der eigentliche Lebensraum auf unserer Erde. Und wenn einer kommt irgendwie aus dem Weltraum, sagen wir mal, dann würde der nicht an Land gucken, der würde irgendwie ins Meer gehen und sagen, guck mal, das gibt es seit Ewigkeiten, da suche ich mal nach intelligentem Leben.
Ja, nur noch mal so zum Verständnis, der tiefste Graben, der Tiefsee, da passt der Mount Everest komplett rein, komplett. Der verschwindet drin, soweit ich das weiß.
Genau, 8 Kilometer ungefähr, 8,4 ist irgendwie der Mount Everest.
Und das ist nach oben.
Und dann ist der Platz nach oben, genau. Und es gibt erst 3 Leute, die dort unten gewesen sind, also zumindest irgendwie offiziell. Also es gab mal eine Expedition in den 60er Jahren mit Picard, einem Schweizer und einem amerikanischen. Die sind in so einer Taucherglocke darunter gedüst bis in diesen Marianengraben, in diese Tiefe. Und der letzte, der unten war James Cameron, den kennt man ja von Titanic, also der große Regisseur und Avatar und so. Der hat sich seinen Lebenstraum erfüllt und ist tatsächlich auch dann nochmal als Einzelner mit so einer Taucherglocke darunter gedüst. Ja. Man braucht ungefähr eine Stunde, bis man da unten ist.
Gleichzeitig, ja. aber jetzt, Ono, du bist Vorsitzender von D-Wave. Ihr beschäftigt euch eigentlich überwiegend mit der Förderung von Projekten, mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Informationsarbeit und auch der Akquise von Spenden. Und ihr macht davon eine, oder ihr macht jetzt im Verlauf der Zeit wirklich eine Vielzahl von unterschiedlichsten Projekten. Angefangen von Kinderbildung bis hin zu ja, modernen Artenschutzprogrammen. Würde ich jetzt so von außen das benennen. Magst du da vielleicht mal so einen groben Umriss geben, was und vielleicht auch mit 1-2 speziellen Projekten vielleicht ein bisschen tiefer beleuchtend?
Ja, also die Arbeit, die wir tun, ist natürlich so wie Naturschutzverbände oder arbeiten. Also wir wollen Öffentlichkeit schaffen, das heißt, wir müssen den Menschen erreichen, bilden oder eine Plattform aufstellen. Das haben wir natürlich im Internet irgendwie über Blog und Blogs irgendwie Newsletter, also www.deepwave.org. Da findet man ganz viel Informationen zu den Sachen, die wir machen. Und das ist ein. Und das andere ist, dass wir uns immer einbringen wollen, auch in politische Prozesse. Also wir haben angefangen zum Beispiel uns mit dem Thema Haischutz zu beschäftigen. Das gab es eine große Kampagne mit vielen Partnern zusammen, haben wir die Shark Project und wie sie also, es ging um den Schutz der Haie vor der Vernichtung durch die Fischerei. Und insbesondere werden die Haifischflossen werden benutzt ja für so eine Suppe und ist eine Delikatesse in Asien. Und viele dieser Haiflossen stammen aus europäischen Gewässern. Also haben wir dazu eine Kampagne gemacht, Unterschriftenliste und so weiter durchgeführt und im Europäischen Parlament dann irgendwie Unterschriften gesammelt, waren bei unserer Landwirtschaftsministerin, haben dann das übergeben. Also das ist ein wichtiges Ziel, Tiere wie zum Beispiel Haie zu schützen, das zu verankern in Gesetzgebung und dafür Bewusstsein zu schaffen. Haifischfreies Deutschland sozusagen. Das war also ein langes Projekt von uns, wo wir es beteiligt haben. Ein anderes Projekt war nach dem Tsunami, das war eine große Flutwelle 2004 in Südasien. Da haben wir uns beschäftigt mit dem Schutz der Küsten. Wir haben Partner dort gefunden und wir haben tatsächlich an einer Küste in Tamil Nadu in Südindien eine Mangrovenwälder, also Schutzwald gegen sozusagen Sturmfluten und auch gegen den Klimawandel, den haben wir dort wieder aufgeforstet. Da haben wir sehr viel Geld gesammelt für, also von anderen Stiftungen und von Ministerien und dergleichen. Wir haben dort auch ein Sozialzentrum gebaut in der Palkbucht. Und dieses Projekt, also Mangreen, war also sehr erfolgreich. Der Leiter, der Dr. Balaji, der hat also den IUCN-Preis gekriegt und war dann beim Umweltminister da mit dem Preis in Südindien aktiv. Also da konnten wir mit unseren bescheidenen Mitteln, die wir haben, tatsächlich ein internationales Entwicklungsprojekt durchführen. Also das hat sehr viel Spaß gemacht und ist auch erfolgreich durchgelaufen. Eine andere Geschichte, die...
Ja, vor allem richtig, richtig gut. Man muss also nicht nur international prämiert, sondern es ist ja auch wirklich durchdacht gewesen. Ich habe mir das angeschaut, das Pay-to-Pay-Center, was ja das Mangreen-Projekt unterstützt. Und es ist ja so, dass jetzt da weiter aufgeforstet wird, um dann Mangreen noch größer zu machen. Also das ist ja wirklich schon in sich durchdacht, das ist ja ein schließender Kreis. Also es ist ja nicht nur einmal eben kurz was machen, sondern es ist ja dauerhaft bewegen.
Genau, und das war im Grunde genommen wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Irgendwie. Und ich bin dem Dr. Balaji, dem Inder, auch, den haben wir dann auch wie nach hier haben wir eine Tour gemacht, zum Beispiel Segeln gegen Proteinpiraten in der Ostsee. Das war auch eine spannende Geschichte mit dem Schiff unterwegs und in den verschiedensten Häfen haben wir dann immer abends mit dem Schiff, mit der Lovis angehalten und haben dann Filme gezeigt auf dem Segel so im Sommer. Und da war da zum Beispiel auch Gast. Also das war im Grunde genommen war das so ein Transport von unseren, sage ich mal, irgendwie Naturschutzideen in ein anderes Land, also in diesem Fall irgendwie nach Südindien und wo sehr wenig leider irgendwie Bewusstsein für Naturschutz irgendwie vorhanden war. Das hat sich jetzt auch alles geändert und ist auch besser geworden, aber das ist so ein bisschen so die Idee, irgendwie, dass wir für uns wir haben das mal genannt, umweltfreundliche Strukturen mit den Meeren irgendwie einsetzen wollen. Also wir wollen im Grunde ein Vermittler sein, Multiplikator sein. Im Übrigen, das kommt natürlich irgendwie alles aus der Wissenschaft, dass man heute weiß, wie wichtig Mangroven sind. Blue Carbon nennt sich das, also blauer Kohlenstoff, irgendwie diese Küstenwälder, ganz wichtig als Senke für CO2 und so weiter, im Klimawandel wichtig. Oder dass man weiß, Mangroven sind auch, Wälder sind ganz wichtig für die Nutzfische, die man später, weil die fangen will, weil diese Mangrovenstelz sind sozusagen das, die Kinderstube für viele Meerestiere und so. Also diese Wechselwirkung, die man erstmal so im Lehrbuch so liest, ne, irgendwie Ökosystem, aha, wichtig, kann man was, wenn man das schützt, dann habe ich mehr irgendwie auch Fischfang oder wenn man im Wald, kann man auch selbst zum Beispiel irgendwie Krebse, Mudcrabs, Schlammkrebse fangen und nutzen. Also diese Wechselwirkung zwischen Natur und Wirtschaft und Ökonomie, das sozusagen voranzutreiben, das ist irgendwie unser Anliegen. Wir haben dann uns natürlich auch mit der Reform der Fischereipolitik beschäftigt und ganz wichtiges Thema ist uns natürlich auch diese Tiefsee. Es gab dann immer wieder Themen, wo wir uns damit beschäftigen konnten. Zum Beispiel gab es ein Moratorium der Grundschleppnetzfischerei. auch eine große Kampagne von Greenpeace WWF und wir haben da auch uns aktiv hier mit beteiligt. Leider hat das nicht zu einem Moratorium geführt und jetzt sind wir immer noch dran an den Prozessen, dass es in Europa endlich verboten wird. Der Hintergrund ist, in der Tiefsee gibt es Kaltwasserkorallenriffe und wenn ich jetzt aber ein paar Fische fangen will, dann muss ich ein großes Netz dort runterlassen. Kennt man ja so diese Bilder von diesen grausamen Bodenschleppnetzen, die dann so mit Metallrollen rasieren, die quasi den Meeresboden leer. Und das machen also die europäischen Fischer heute immer noch. Wir warten seit Jahren darauf, dass das endlich verboten wird, auch bei uns irgendwie. Und dummerweise, also ganz aktuell ist die CDU-geführte deutsche Regierung immer noch nicht in der Lage, das zu verbieten, und insbesondere im Europäischen Parlament. Also furchtbare Geschichte, weil man muss sich das mal vorstellen, wir würden einen Specht fangen wollen, und den wollen wir gerne braten, und um den Specht zu fangen, holzen wir einmal den ganzen Wald ab. Also das ist nämlich tatsächlich die Taktik, die Fischerei irgendwie dort unten macht, das ist ein verbrannten Erde-System, irgendwie um ein paar Tiefseefische, Rotbarsch, Leng, Heilbutt und dergleichen zu fangen, säge ich einmal den ganzen Wald ab und zerstöre ich einmal den ganzen Meeresboden. Und das darf eigentlich nicht
sein. Also ich hab auch mehr Dokumentarfilme gesehen und da wurden unter anderem auch Videoaufnahmen genau davon gezeigt. Und das ist tatsächlich so, es ist wie eine Feuerrodung eigentlich, um ja, Platz zu schaffen für Anbauten für irgendwelche Plantagen oder sowas, aber halt bloß unter Wasser, weil danach bleibt da nichts mehr übrig.
So. Genau, und es ist natürlich wirklich radikal und zeigt eigentlich unser falsches Verständnis irgendwie von den Meeren. Wir denken, die sind riesengroß, die Ressourcen sind unerschöpflich und Freiheit der Meere und diese ganzen Geschichten, wir wissen das schon seit langem, also in der Fachcommunity kann man das nachlesen und dass es irgendwie nicht so funktioniert, dass es eben halt ein anderes Management braucht, irgendwie ein anderes Bewusstsein. Die Elisabeth Mann-Borghese, die hat das mal genannt, mit den Meeren leben. Also das war die Tochter von dem Thomas Mann, von dem Schriftsteller. Mit den Meeren leben, es muss ja eigentlich unsere Devise sein. Wir brauchen die Meere jetzt im 21. Jahrhundert als Sauerstoffproduzenten, als Klimaschützer, auch als Ressource für Fische und für die wachsende Weltbevölkerung. Und wir müssen da ganz anders mit umgehen. Also Thema Tiefsee ist ganz wichtig für uns gewesen.
Genau, man darf nicht vergessen, ihr seid ja aber nicht nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, gedanklich weit weg, sondern ihr seid ja eigentlich auch vor der Tür. Nämlich zum einen mit der Meeresfibel, dann auch das Filmfest, was jetzt demnächst kommt oder auch schon wieder kommt, muss man ja schon beinahe sagen, und auch ziemlich aktuell die Strohhalm-Kampagne. Was genau hat das damit auf sich und wie funktioniert es?
Ja, also die Idee ist natürlich tatsächlich, das Meer hier ranbringen, Bewusstsein schaffen, und da suchen wir verschiedenste Möglichkeiten, ob das nun Podiumsdiskussionen sind oder Straßenfeste, wo wir uns dann beteiligen. Und das andere ist zum Beispiel das Beneath the Wave, das sind Kurzfilme, die Studenten, die haben das mal initiiert hier vor 4 Jahren, jetzt zum 4. Mal, also wie gesagt, hat es stattgefunden. In Altona im Lichtmesskino, und es ist immer ein super Event. Da zeigen wir also tolle Kurzfilme über die Meere und versuchen die Menschen da für das Thema irgendwie zu bewegen. Dann haben wir angefangen vor 9 Jahren zum ersten Mal hier Küstenmüll-Strandsammeltage zu machen. Ist also auch eine Möglichkeit, dass jemand sich dann aktiv mit einbringen kann in den Meeresschutz. Das Thema Meeresmüll ist groß jetzt gerade auch immer in den Medien und man sieht diese vielen, vielen Bilder auch, und die sind ja auch schrecklich, und dementsprechend, wir haben auch einen Anteil an der Verschmutzung der Meere, wir in Deutschland, weil wir nicht nur, wenn wir an den Strand gehen und dann Luftballons loslassen, sondern auch über unsere Flüsse landet ganz viel Plastikmüll in den Weltmeeren, und dieses Plastik wird dann immer kleiner und landet am Schluss irgendwie dann in den Fischen, und viele von denen verenden, sterben vorher. Und das ist ja ein bisschen so auch ein fieses Thema, wie kann man jetzt die Schildkröten dort draußen im Weltmeer davor retten, dass sie daran ersticken und das aufnehmen und dann wir hatten jetzt die Pottwalstrahlung irgendwie, und da ist natürlich dann, da findet man dann in diesem Walmägen eben halt Fischernetze, Plastik, Eimer, Teile und dergleichen. Und am schlimmsten war jetzt, es geht dann auch natürlich in die Nachrichten, weil da waren Kaffeekapseln drin. Also diese Einmal-Kaffeekapseln von Herrn Clooney und Co., die sind natürlich irgendwie, die landen irgendwo, weil der einer die ins Meer schmeißt, in dem Gewässer, und dann nimmt das so ein Wal auf und vielleicht stirbt er daran. Das ist den wenigsten Leuten irgendwie so bewusst, irgendwie, dass ein falsch entsorgter Plastikmüll eben halt eventuell irgendwie zum Tod von so einem Tier führen kann. Und das heißt also, wir müssen an den Stränden, wir müssen hier an Land irgendwie dazu sagen, an den Stränden aufräumen, an Land dafür sorgen, dass der Müll gar nicht ins Meer geht. Wir müssen Alternativen machen. Also es ist ein riesengroßes, langes Thema.
Ich
muss
auch sagen, ich habe auch das mit den Kaffeekapseln habe ich zum ersten Mal gehört. Ich habe immer das Bild vor Augen, dass eine kleine Schildkröte damals in einen Sixpack-Halter geschwommen ist. Und der hat sich über den Panzer gestülpt, und dementsprechend ist die Schildkröte weitergewachsen, aber halt nicht in der Mitte. Und dann war es halt so, als ob sie eine Corsage hätte. Und die ist halt dann ihr Leben lang, bis sie dann befreit wurde, davon tatsächlich durch Menschenhand mit diesem Sixpack durch die Gegend geschwommen. Und das ist alles andere wahrscheinlich als schön gewesen.
Ja, das sind natürlich grausame Bilder, und das ist auch, damit kann man die Menschen allerdings heutzutage fast nicht mehr so richtig schocken. Die Welt ist sehr komplex, und das Thema, was uns auch immer bewegt, ist, wie kriegen wir dann irgendwie, ja, wie kriegt man den Menschen zu einer Aktion auch irgendwie? Klar können wir sagen, guck mal, so schlimm ist es, wir setzen uns ein politisch, spendet für uns, und das tun auch Leute, nicht genug, Spenden wären gut, aber wir haben dann auch überlegt, also wie gesagt, eine Küstensammlung, hier Cleanup Day in Hamburg, da an der Strandperle immer und so, aber das neueste Projekt ist ja auch eine Geschichte, wo wir denken, das ist vielleicht gut, dann denken die Leute ein bisschen mehr drüber nach. Es geht zum Beispiel darum, dass man diesen Trinkstrohhalm aus Plastik, dass man den ersetzt, weil man hat diesen alten Roggenstrohhalm, also Strohhalm, da kommt der Name ja her, den hat man wieder gezüchtet, den gibt es jetzt, also ist biologisch hergestellten Strohhalm aus Naturmaterialien. Und diese Kampagne Blue Straw, die setzen wir gerade um. Also wir wollen hier in den, jetzt erstmal hier lokal in Hamburg, aber auch deutschlandweit und so, diesen Einmalgebrauch von diesem Plastikstrohhalm mit einer Alternative ersetzen. Und das kann man auch, also soweit, wir sind echt überwältigt von der Resonanz. Alle Leute finden das toll. Entweder man verzichtet nämlich sowieso auf den Strohhalm aus Plastik, den man nur einmal benutzt in seiner Coca-Cola oder in seinem, was auch immer, Limo und so. Oder aber man denkt darüber nach und nimmt den vielleicht aus Stroh, oder man nimmt ihn aus Papier oder wie auch immer. Das kommt bei den Leuten an, dass sie dann auf einmal darüber nachdenken, Mensch, das ist ja ein Thema, der Strohhalm könnte ja eben halt tatsächlich irgendwie in der Nase von einem, da gibt es nämlich ein Video dazu, wie so ein Strohhalm in einer Meeresschildkröte gelandet ist. Sie hat dann über den Rachen, dann im Nasenflügel dann irgendwie da drin irgendwie. Und das ist toll. Also diese Blue Straw Kampagne, Stroh statt Plastik Strohhalm, die lancieren wir gerade. Und das ist echt eine Alternative. Und das kommt bei den Leuten an, dass nicht immer nur der moralische Zeigefinger ist, sondern dass sie einen Ersatz dafür haben.
Ich wollte schon fast sagen, gerade so ein Strohhalm, das ist ja schon beinahe Hipster, also das ist ja schon beinahe mehr im Trend als alles andere. Uno, nichtsdestotrotz, die Meeresfibel hast du jetzt gar noch gar nicht erwähnt. Was hat es damit auf sich?
Ja, auch das ist irgendwie natürlich, dass viele immer an uns herangetragen kamen mit Ideen, habt ihr nicht was auch für Jugendliche, für Kinder? Wir haben auch sozusagen Unterstützer, ich weiß nicht, was alles schon gemacht worden ist, so Quallenballett in der Grundschule oder Kinder haben ein Hai gebastelt und solche Sachen. Und dann gab es mal so eine Fördermöglichkeit, und da haben wir dann ein bisschen Druckkostenmaterial bekommen für diese Fibel, die heißt Meeresfibel, kann man im Internet auch finden. Und da war eigentlich die Idee, ja, wie bringt man diese Themen an die Jugendlichen heran? Das sind wunderbare Zeichnungen, Schautafeln, und die sind so gegliedert in gestern, heute, morgen, weil uns war es auch wichtig, eben halt nicht nur zu zeigen, wie schrecklich heute alles ist, sondern dass es auch eben halt, wie gesagt, Alternativmöglichkeiten gibt. So könnte die Welt morgen aussehen. Und das haben wir mit diesem Magazin, also mit dieser Broschüre, hingekriegt. Es ist gar nicht so einfach, irgendwie so mal zu überlegen, ja, wie wollen wir denn eigentlich morgen leben, aber wie kann man das denn auch umsetzen, grafisch und im Text. Und das haben wir da wunderbar uns ausleben können. Und das ist also auch die Idee. Es gibt eine, wir wissen von diesen Problemen heute, über die Meeresverschmutzung, über den Lärm, über die schlechten Motoren von den Containerschiffen, wo unser ganzer Handel darüber herkommt. Und all das, wir kennen die Auswirkungen von diesen Problemen. Wir wissen das und wir können sie aber auch ändern. Ja, man kann eben auch AKWs abschalten und dann hat man erneuerbare Energien. Jetzt im Sommer war gerade der erste Tag, das wahnsinnig für mich, das zu erleben, so als ältere Generation, wo der früher gegen diesen radioaktiven Müll und so weiter eben immer angegangen ist. Das komplett Deutschland war jetzt ein Tag, als die Sonne schien, komplett aus erneuerbaren Energien der Energieverbrauch gedeckelt worden ist. Und das hat 20 Jahre gebraucht, ein bisschen Ingenieursleistung und ein paar Windräder und schon klappt das irgendwie. Und wir haben nicht Millionen Jahre langen, strahlenden Altmüll, den wir irgendwo teuer und schwierig entsorgen müssen. Also das heißt
entsorgen
auch...
Entsorgen wir schön deponieren.
Ja, genau. Gar nicht in so Grammen, höchstens zum Mars schicken, aber du weißt ja, Mars bringt Energie zurück. Also nein, also dass es machbar ist, und so ist es auch mit den Meeren, also diese Ocean Governance, dass wir als Konsumenten können uns bei der Wahl der Fische irgendwie, bei der Wahl unserer Produkte, beim Einsatz für die Meere jeden Tag dafür entscheiden, dass es dem blauen Planeten irgendwie besser geht, und das ist entscheidend, dass wir das tun.
Ja, ich finde es gut, dass du das halt auch sagst, dass es halt eigentlich eine Sache ist, die man nicht einmal entscheidet, sondern die man nicht immer und immer wieder neu entscheiden muss. Aber auch nicht, dass ihr mit dem Finger zeigt, sondern dass ihr halt auch einfach sagt, okay, es gibt Alternativen, und viel wichtiger ist überhaupt auch erstmal zu sensibilisieren, weil es einfach teilweise noch gar nicht so bewusst ist, obwohl es eigentlich präsent ist. Uno, vielleicht einmal zum Abschluss zwei, drei Sachen. Ihr habt eine Facebook-Seite mit 1500 Likes, also es ist nicht so, dass sich niemand für euch interessiert, sondern ihr seid sehr, sehr, sehr präsent. Und ich habe gelesen, ihr habt eine sehr aktuelle Form, wie man sich auch unter anderem bei euch engagieren kann. Wie genau funktioniert das? Und dann vielleicht zum Abschluss einmal, wie man euch dann erreichen kann.
Also wir sind wirklich ganz klassischer Verein. Das heißt, wir haben natürlich irgendwie Mitglieder. Wir haben einen Beirat, in dem eine Wahlforscherin ist, Frau Daimer, oder auch Nico Gelbke, der Herausgeber von Mare Magazin, und der Herr Frank Schätzing, vielleicht bekannt als Autor von dem Schwarm, so ein Science-Fiction-Thriller. Die sind also im wissenschaftlichen Beirat, und dann haben wir einen Vorstand, fünfköpfigen Vorstand. Das heißt also, wir sind klassisch aufgestellt. Andererseits sind wir nicht klassisch aufgestellt, weil wir absolut basisdemokratisch als relativ kleine Organisation eben halt von den Ideen von außen leben. Also Aktive, die eben sagen, Mensch, das ist ein Thema, da können wir doch mal was machen. Hier ist ein Straßenfest, oder hier wollen wir ein Filmfest machen, wie jetzt die Studenten organisiert haben. Oder Themen zu, was weiß ich, Critical Science, oder hier können wir Coastal Cleanup Day machen, wo alle beteiligt sind, wo alle offen sozusagen mitmachen können. Und dann haben wir natürlich die Strukturen, die wir erhalten müssen. Wie gesagt, unser Budget ist leider zu klein, aber da gibt es eben auch ein Netzwerk an Grafikern, an Künstlern, an Musikern, die uns unterstützen, und auch die Möglichkeit, eben, wie gesagt, mit eigenen Projekten einzubringen. Das ist bei uns ganz, ganz einfach zu machen. Da müsste man sich aber nur bei uns melden. Wir haben hier ein kleines Büro in Hamburg-Eimsbüttel, da sind wir immer vor Ort.
Man muss sagen, wir nehmen hier gerade auf, ja, also das reicht sogar.
Genau, und wir brauchen natürlich immer gerne aktive Mithilfe. Wie gesagt, wir haben, ob das beim Altonale, beim Stand ist oder bei der Verteilung von Material oder Unterschriftenlisten an den Unis und so weiter. Also jeden Tag passiert hier immer wieder was Neues. Wir wollen irgendwie ein bisschen stärker mit den neuen Medien arbeiten. Auch da fehlt uns so die Expertise. Noch ist alles immer so wahnsinnig kompliziert irgendwie mit Technik und was man da so braucht, aber wir vielleicht mal einen YouTube-Film machen. Wir suchen Unterstützer bei der Herstellung von so einem Image-Film. Unser Alter ist 10 Jahre alt, brauchen wir mal einen neuen. Und also,
das ist Image.
Naja, wir sind irgendwie, also wie gesagt, wir sind auf jegliche Mithilfe angewiesen und offen, und wenn jemand das zum Thema machen will, dann können wir mit unserer Expertise da reingrätschen. Wir sind gut vernetzt irgendwie mit den Kollegen der anderen Vereine. Wir sind, wie gesagt, auch an den politischen Prozessen ad hoc irgendwie dabei.
Und man muss dazu sagen, es ist nicht wichtig, dass man bei euch Biologie studiert hat, um mitzumachen.
Nee, im Gegenteil. Das geht in wahnsinnig viele Richtungen. Man kann Ökonom sein, man kann sich einfach nur so mit dem Thema beschäftigen. Man kann auch, wie gesagt, von der künstlerischen Seite, weil wir versuchen natürlich, wir sind ja ein bisschen dann auch Spezialisten. Leider ist das Thema mehr eben nicht so im Bewusstsein von den Menschen, nicht genug, meiner Meinung nach. Also viel hier in Hamburg vielleicht eher als irgendwie dann aber in Bamberg oder in Oberallgäu irgendwie. Das ist das Thema, das da hinzubringen. Da suchen wir immer irgendwie Unterstützung, ja, und Ideen. Und Botschafter, genau.
Das ist Botschafter wie mehr. Ich wollte genau auf eine Sache noch hinaus, und zwar das Projekt Street Spotter. Was hat es damit auf sich? Vielleicht ganz kurz, ganz zum Abschluss noch.
Genau, also das sind ja diese neuen Tools, irgendwie StreetSpot, das ist eine App irgendwie, wo man als Beteiligter sozusagen Fotos machen kann vom Meeres oder vom Müll, den man irgendwo findet, und wenn man Fotos ins Internet stellt, dann macht man für andere sozusagen auf das Problem sichtbar, mit dem Hintergedanken, dass das dann irgendwie für uns tiefe Werbung ist. Und StreetSpotter ist ja so eine Plattform, wo man gezielt nach Themen suchen kann. Man kann sogar damit Geld verdienen. Das ist also eine Kooperation. Wir suchen immer Kooperationen mit Partnern, irgendwie, damit das Thema Meere, Ozean, das ist der Garant für unser Überleben. Jeder zweite Atemzug kommt also aus dem Meer. Und wenn wir da nicht
mehr tun,
und mehr heißt mehr weniger im Konsum, dann wird es schwierig.
Ja, das klingt nach einem super Abschlussstatement eigentlich. Trotzdem, letzter Punkt, ihr habt sogar einen Online-Shop, also man kann euch sogar einfach so unterstützen.
Ja, gerne. Also da, wo die Meeresfibel ist, Fernopoli, oder auf unserer Website findet ihr den Link dann natürlich zu T-Shirts und verschiedenen Designs. Aber da sind wir nicht so gut aufgestellt, weil das ist ja auch ein schwieriges Feld ist. Aber klar, könnt ihr euch da irgendwie Sachen angucken und uns unterstützen. Das wäre super. Oder auch mithelfen.
Dr. Ono Groß, das Abschlussstatement ist
www.deepwave.org.
Genau, und dann würde ich sagen, letzter Satz ist mehr fürs Meer. Und dann bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte, und würde sagen, ciao, ciao.
Klasse, danke. Ich danke fürs Interview.